Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die breite ETF-Anlage. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Ein Großteil des Kapitals fließt in den MSCI World, gilt gemeinhin als defensiv und konservativ. In dieser Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, dass aber der Kauf eines MSCI World ETFs zu diesem Zeitpunkt glasklar eine Spekulation darstellt. Und vielleicht bringe ich den einen oder anderen dazu, über diesen Punkt etwas nachzudenken, wie man es gegebenenfalls auch anders machen kann. Ob besser, weiß man ja dann erst im Nachhinein. Auch dazu möchte ich gerne ein paar Worte verlieren. Dann legen wir mal los. Zwei Hinweise gleich zu Beginn. Den wichtigeren, den stelle ich gerne an den Anfang. Wenn ich gleich darüber spreche, dass der Kauf eines MSCI World ETFs heute eine Spekulation darauf ist, dass sich die Entwicklung in den USA und insbesondere die Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz auch kurz- und mittelfristig so weiter fortsetzt wie in den letzten Jahren, dann möchte ich damit niemanden bewegen, seine ETF-Anlage jetzt heute grundlegend zu überdenken, vielleicht sogar über Bord zu werfen und irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die er später bereut. Denn, und den Punkt werde ich heute nicht weiter ausführen, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger. Selbst wenn es eine sehr, sehr deutliche Korrektur oder gar einen Crash, und ich antizipiere den nicht, das ist überhaupt nicht meine Disziplin, selbst wenn es diese Ereignisse geben sollte, dann ist das ja für einen wirklich langfristigen ETF-Anleger gar kein Problem. Und das gilt natürlich auch für den MSCI World. Denn wenn Bewertungen abkühlen, dann heißt das ja nicht, dass die Unternehmen, die hier in diesen Indizes drin sind, dass es jetzt schlechte Unternehmen werden. Ihre Bewertung kommt schlicht runter. Und der regelmäßige Besparer eines ETFs, der den MSCI World widerspiegelt, der profitiert ja dann, wenn er in fallenden Kursen weiterkauft. Also, ich stelle das hier nicht grundlegend in Frage. Aber in allzu vielen Diskussionen gibt es immer wieder so diesen Pol, naja, ich bin so defensiv, ich bin im MSCI World. Und manchmal schwingt da so ein bisschen mit, lass doch die große Korrektur an den Aktienmärkten gerne kommen. Stört mich überhaupt nicht. Ich bin im MSCI World investiert. Da kann nicht allzu viel passieren. Und das stimmt nicht. Der MSCI World ist weniger diversifiziert als ein gut sortiertes Depot aus 20 Einzelaktien. Einfach deshalb, weil die gesamte Story der Unternehmen, die hier den MSCI World dominieren, mehr oder weniger die gleiche ist. Kommt alles aus dem gleichen Kosmos. Und deswegen ist das einfach spekulativer. Muss nicht verkehrt sein. Und im Laufe der Zeit wird sich natürlich auch der MSCI World, sollten wir andere Tendenzen sehen, in der Gewichtung verändern. Also, das ist kein Vorschlag, hier jetzt diesen ETF ad acta zu legen. Aber man kann natürlich die ein oder andere Anpassung vornehmen, wenn man den Gedanken hier folgen mag. Langer Disclaimer, aber das war ein wichtiger. Und der zweite. Es geht heute um etwas, was noch gar nicht stattgefunden hat, nämlich die große Top-Bildung in den Märkten. Jeder Bullenmarkt, egal welche Vehemenz und welche Entwicklung dahinter steht, endet irgendwann. Und dann kommt irgendwann ein neuer Bullenmarkt, aber nicht, bevor wir zwischendurch mal eine Korrektur gesehen haben, die auch den Namen verdient, vielleicht sogar ein Bärenmarkt. Und per Definition waren in der Vergangenheit Bärenmärkte eben nichts, was sich innerhalb von 3 Tagen abgespielt hat. Schnelle, heftige Korrekturen sind eher Zeichen eines Bullenmarktes, sondern dann dauert es eben mal 6 oder 12 oder 18 oder in den längsten Fällen auch 24 Monate. Und man muss einfach darauf vorbereitet sein, dass so etwas passiert. Als aktiver Anleger gibt es da ein paar klare Signale und ehrlicherweise kann natürlich auch ein passiver Anleger diese Signale lesen. Es gibt einige davon, aber es gibt ein paar wenige, die hier wirklich gute Instrumente sind. Dazu braucht man nicht viel Analyse, aber ein kleines bisschen. Und worauf man da schaut? Also, wie sieht so ein mögliches Ende eines Bullenmarktes aus? Das habe ich bzw. werde ich morgen im kostenlosen Report gerne mit euch teilen. Also die, ich habe es natürlich, meine Güte, ist noch jemand überrascht, dass ich hier an den Titel auch ein bisschen Feuer ranhänge? Also die drei Top-Signale, die dafür sprechen, dass ein Bullenmarkt endet. Könnt ihr euch gerne runterladen, ist vollkommen kostenlos. Dafür müsst ihr euch nur eintragen. Den Link findet ihr in den Shownotes oder ihr geht auf www.lars-erichsen.de. Den Hinweis ist falsche Wort. Die Inspiration ist ein bisschen hoch, aber für diese heutige Podcast-Folge habe ich mir genommen aus dem letzten Beitrag von Scott Galloway, der da sagt, irgendwann muss das alles enden. Und dazu muss man sagen, Scott Galloway ist ein ziemlich bekannter, wie soll man ihn nennen, Tech-Investor, Analyst aus den USA und wahrlich keiner, der zu den Crash-Propheten gehört. Und darum ging es auch nicht, darauf hinzuweisen, dass das hier alles irgendwann mal enden muss. Das ist zwar der geile Job eines Crash-Propheten, genau das immer zu wiederholen. Irgendwann werdet ihr sehen, deswegen ist es ja auch so nutzlos, sich in dieser Disziplin zu versuchen. Durchaus profitabel, die Geschäftsmodelle, aber bringt natürlich überhaupt niemandem was. Also ja, kann ich ja auch mal hier hängen. Irgendwann werden wir hier einen Bärenmarkt sehen. Und ich glaube, dass wir, jetzt wird es noch gefährlicher, ein Großteil des Bullenmarktes, der schon seit vielen Jahren andauert, deswegen ist die Prognose nicht so schwer, der liegt hinter uns. Oh, 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 oh. Ja, was habt ihr jetzt davon? Nickese. Also, darum geht es auch nicht in seinem Beitrag, sondern es geht um die massive Konzentration, die sich aus der Wette namens KI ergeben hat. Das ist Chance und Risiko zugleich, klar. Aber es geht ja heute um die Art der Investments. Wenn wir uns heute die Top 10 Aktien anschauen, weltweit, dann stellen sie 40% der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500. Das heißt also, 10 Titel bewegen, wenn man es so sehen will, 490 andere Titel. Und Tagesbewegungen in dieser Gruppe aus den 10 Aktien übersetzen sich praktisch 1:1 in das, was wir in den Indizes sehen. Die positive Seite ist die, die wir schon seit langem erleben. Solange die Spitze liefert, kann der Index überproportional steigen. Die Kehrseite ist, fällt nur ein kleiner Teil dieser Gruppe aus. Dann bedeutet das automatisch Indexrückgänge, selbst wenn es allen anderen Aktien, die in diesem Index enthalten sind, gut, in Anführungszeichen, gut ginge. Und diese Indexrückgänge werden wir erleben, weil wir eben erleben, dass der Gleichlauf dieser 10 Aktien nicht auf den Tag genau gegeben ist, aber sie haben alle eine hohe Korrelation untereinander. Also diese massive Konzentration beschleunigt das Auf und das Ab. Wir erleben derzeit beinahe nur das Auf. Deswegen sollte man den Rest aber nicht vergessen. Und das wird einen ETF-Anleger natürlich voll erwischen. Denn selbst für den MSCI World ist es eine extrem hohe Konzentration in den USA, also nordamerikanische Titel, und dann nochmal aus dem Tech-Sektor. Ja, aber da sind auch Versicherungen drin. Da sind also alle möglichen Branchen sind da drin. Nur spielt keine Rolle für die Bewegung des Index. Seit November 2022 stammen 75% der S&P 500 Rendite, 80% des Gewinnwachstums aus dem S&P 500 und 90% des CapEx-Wachstums, das sind also die Ausgaben, die Investitionen der Unternehmen, aus KI-nahen Titeln, Chips, Cloud, Netze, Software. 92% des diesjährigen realen US-Bruttoinlandsproduktes bzw. des Zuwachses lassen sich auf KI-Investitionen und auf Rechenzentren zurückführen. Ohne diesen Block wäre das Wachstum in den USA nahe null, in einigen Quartalen sogar negativ gewesen. Das heißt also, ein einziger Themenkomplex trägt die gesamte Story. Produktivitätsschübe, Skaleneffekte, Netzwerkvorteile, all das sind natürlich Chancen. Aber die Risiken, er nennt das den Single Point of Failure. Wenn also der CapEx-Motor auch nur irgendwie ein bisschen ins Stottern kommt, dann verliert dieser Konjunktur- und Gewinnimpuls kurzfristig sofort sein Rückgrat. Das ist das allergrößte Risiko. Und hier wird man nicht Quartalszahlen abwarten, sondern auch die Meldungen zwischendurch. Denn es vergeht ja kaum eine Woche, wo nicht irgendeiner dieser großen Hyperscaler sagt, und da bauen wir noch, und da bauen wir noch. Die Mac 10, nennen wir sie einfach mal, handeln momentan mit einem Forward-KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35. Im Jahr 2000, Spitze der Dotcom-Bubble, lag die Spitze schon mal bei 52. Also wir sind recht hoch bewertet, aber nicht bei einem historischen Extremwert. In diesen Preisen, also 35-fache des Gewinns, steckt die Erwartung, dass KI binnen der nächsten 24 Monate ungefähr 1 Billion an zusätzlichem Umsatz oder Kostenvorteilen freisetzt. Das heißt also, mathematisch reicht schon ein Gap von 10-20% gegen diese Erwartung, um die Multiples deutlich zurückzubringen. Das heißt also, solide Cashflows von heute sind quasi der Freifahrtschein für morgen. Aber diese Bewertung, dieser Ansatz trägt natürlich nur, wenn diese Erlöse und die Umsätze dann auch in dieser messbaren Größenordnung zustande kommen. Es gibt dann, wenn wir den weiteren Verlauf uns anschauen, verschiedene Wege, wie der Markt das einpreisen könnte. Ein Weg wäre die sogenannte Multiple Compression. Das heißt also, würden die Mac 10 die Bewertung halbieren, dann fiele der S&P 500 rechnerisch um etwa 20%, die globalen Märkte um 10%. Da aber die obersten 10% der Haushalte in den USA 87% der Aktien halten und 50% der Konsumausgaben stellen, sorgt dieser 20%ige Portfoliorückgang dann automatisch für einen US-Konsum, der zwischen 2-5% einbräche, was wiederum in beinahe gleicher Größenordnung das Bruttoinlandsprodukt unter Druck setzen würde. Das ist eine Kette, die quasi unaufhaltsam ist. Es gibt einen weiteren Weg. Erfüllt die Spitze die Erwartungen, und zwar primär über Kostensenkungen, weil dann käme die Effizienz zum Tragen, Entlassungen der naheliegende Hebel. Das heißt also, dafür ist Scott Galloway bekannt, gut gemacht, finde ich. 1 Billion an Einsparungen entspricht bei $100,000 Durchschnittslohn etwa 10 Millionen Jobs. Und das sind in den USA etwa 6% weniger oder mehr Arbeitslosigkeit. Wir sehen schon, die Frühindikatoren zeigen es, dass wir einen relativen Beschäftigungsrückgang angesichts der aktuellen konjunkturellen Lage, und zwar bei KI-exponierten Tätigkeiten. Auch das sieht man gerade bei den Hyperscalern, aber nicht nur. Selbst große Unternehmen, die in ganz anderen Bereichen unterwegs sind, noch nicht im ganz großen Stil, aber ihr habt es vielleicht bei Nestlé gelesen, irgendwo auf Seite 2 oder 3 steht dann, dass es gewisse Tätigkeiten gibt, die nicht neu besetzt werden müssen. Und das werden wir mehr und mehr erleben. Und dann gibt es noch einen dritten Weg. Und es gibt natürlich immer die Möglichkeit einer Mischung dieser Wege. Produktivitätsgewinne rollen schrittweise an. Das heißt, KI-CapEx steigt, bleibt aber unter 2% des Bruttoinlandsprodukts, aktuell ungefähr 1,3%. Das heißt also, interne Cashflows finanzieren dann einen Teil der Investitionen und die Gewinnrevisionen können da mithalten. Das Ergebnis wäre dann ein kapitalintensiver Boom, aber eben keine Bubble, und sowas führt dann oft zu volatilen, aber tendenziell weiterhin bullischen Märkten. Was Scott Galloway hier auch betont, im Übrigen auch noch einige andere, ist, dass wir ja diese Dotcom-Vibes, ja, wir haben natürlich gewisse Ähnlichkeiten. Insbesondere dann, wenn wir uns diese Zahlungsströme anschauen. Also Partner finanzieren Partner, der wiederum beim Partner kauft. Und das bläht natürlich kurzfristig das CapEx-Wachstum auf. Es lässt aber die Endnachfrage schwerer davon trennen. Und in späten Zyklen wird der Markt mehr und mehr darauf schauen, ob hier am Ende eigentlich wirklich jemand mehr verdient, weil auch außerhalb dieser Bubble-Umsätze entstehen oder ob man eigentlich nur dafür sorgt, dass selber Aufträge vergeben werden im Gegenzug für weitere Leistungen, Aktien, Optionen, was auch immer. Also dieses Bild der Infrastructure Build-out kumulierten Zusagen, das ist natürlich eins, was durchaus, es ist nicht besorgniserregend, weil noch sehen wir, dass die Endkunden kaufen. Es wird aber sofort vom Markt anders gedeutet. Ja, das ist ja hier ein Kaskadenmodell und am Ende können ja gar nicht alle immer nur weiter Geld verdienen, denn es geht ganz wesentlich ja immer um Bewertung. Viele dieser Deals machen aufgrund der aktuellen Bewertung Sinn, aber dieser gewisse Hebel funktioniert natürlich in beide Richtungen. Anders als im Jahr 2000 erwirtschaften aber die großen Player heute bereits signifikante Free Cashflows. Sie besitzen enorme Burggräben, sei es IP, Software-Stacks, Lieferketten. Sie investieren in echte physische Assets, Strom, Kühlung, Glasfaser, Datacenter mit völlig realem Nutzwerk. Und das ist eben ein Unterschied gegenüber der Dotcom-Bubble, wo wahnsinnig viel der Erwartungshaltung an das Internet schlicht und einfach nicht erfüllt wurde. Weil sehr schnell, und das ist etwas, was wir noch nicht in dem Ausmaß sehen, was aber noch kommen könnte, das wäre dann ein Warnzeichen. Es gab wirklich viele Unternehmen, wo ich mir nicht sicher bin, ob überhaupt die Gründer dieser Unternehmen jemals gedacht haben, dass das funktionieren wird oder ob man wirklich nur möglichst schnell an die Börse wollte. Also das hatte einen Meme-Charakter. Keinen illegalen, aber wenn man sich die Existenzdauer einiger Unternehmen anschaut, dann darf man schon überlegen, ob da nicht jemand der Dumme war. Und wir wissen es im Nachhinein, der Anleger und derjenige, der es gezeichnet hat, war der Dumme. Das sehen wir in einigen Bereichen, das sehen wir insbesondere im Kryptosektor. Vorsicht. Ansonsten hält sich das aber noch in Grenzen. Das hängt auch damit zusammen, dass erst in einer Phase deutlich sinkender Zinsen mit so einer IPO-Welle zu rechnen ist. So, an dem Punkt möchte ich mal, da könnte natürlich nur ein bisschen tiefer reingehen, weil insbesondere die KI-Entwicklung, also die Produktivitätsbetrachtung, insbesondere aber auch die realwirtschaftlichen Engpässe, all das spielt eine Rolle. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass es nicht immer nur Bewertungen am Aktienmarkt sind, die dafür sorgen, dass dann irgendwann die Euphorie zu groß ist, sondern es kann ja auch realwirtschaftliche Engpässe geben. Netze, Strom, Fachkräfte, das Verschieben von Inbetriebnahmen von Rechenzentren, weil die Rohstoffe nicht da sind. Wenn so etwas erstmal geplant sind, ist die Ausgaben entstehen, wenn dann aber für 2 oder 4 oder 6 Quartale das Ganze verschoben werden muss und in der Zeit kein Umsatz entsteht, dann sind das natürlich auch völlig reale Free Cashflow-Dellen, die wir momentan noch nicht sehen. Aber 1, 2 Quartale, in denen hier nicht mehr geliefert wird, und zwar sowohl auf der Umsatzseite als auch auf der CapEx-Seite, kann natürlich dazu führen, dass der Markt deutlich unter Druck gerät. Und es kann letztlich auch immer irgendwelche exogenen Schocks geben, die den Markt eine Rezession einpreisen lassen. Mein Fazit dazu braucht ihr gar nicht, weil ich so häufig gesagt habe, für mich ist dieser Punkt noch nicht gekommen. Es soll aber heute auch nicht um eine Markteinschätzung gehen, sondern darum, wie ein ETF-Anleger auf so etwas reagiert. Er kann, wenn er einen sehr langfristigen Ansatz hat, hat er sowieso im Kopf. Wir werden hier auch mal eine große Korrektur sehen. Ich habe aber auch die Folge gemacht, weil mir aufgefallen ist, dass sich insbesondere auch langfristige Anleger, und deswegen habe ich darüber gestern im YouTube-Kanal Erichsen gesprochen, allzu häufig jeden Tag die Börse anschauen. For what? Wenn ich weiß, ich will in meinen ETFs noch 10 Jahre mindestens investiert sein, dann brauche ich da nicht jeden Tag drauf gucken. Dann ist doch auch völlig egal, wie die Überschriften sind. Ja, es ist völlig egal, was der Aktienmarkt da macht. Meine Sorge ist also, dass viele von denen sagen, ja, ich bin hier langfristig drin, eigentlich nur Bullenmarkt kennen und sich dann verängstigt zurückziehen, wenn sie merken, ach, die Börse kann theoretisch auch in die andere Richtung laufen. Und das ist ein echtes Problem. Aktive Anleger betrifft dieses Problem rein gar nicht. weil eine aktive Anlage immer auch ein Szenario berücksichtigt, in dem es gegen dich läuft. Ich habe es hier besprochen, die Leser der Rendite-Spezialisten wissen es und ich habe es gestern auch im Video besprochen. Sollte der Aktienmarkt jetzt deutlich zurücksetzen, dann würde das bedeuten, dass ich von meinen ja nach abgeschlossenen Aktionen 51,7% auf Jahressicht, dann würde ich ein paar Prozent verlieren. Ich glaube rund 2%. Weil man eben in einem aktiven Portfolio immer mit einer Verlustbegrenzung arbeitet. Und weil man zumindest bei hochkonzentrierten Portfolios ginge es auch anders. Es ist allerdings nicht mein Ansatz. Ich habe zwar durchaus einige Positionen, die auf ähnlichen Daten basieren, aber es kommt eben oft auch auf die preislichen Daten an. Ich bin einmal für euch durchgegangen. Mein aktives Portfolio, ich kann das logischerweise hier nicht komplett vorlesen, das wäre den Lesern gegenüber nicht gerecht, aber was ich sagen kann, ist, ich habe einen Goldwert drin, ich habe Chinatech drin, ich habe einen US-Wasserwert drin, ich habe einen Ölwert drin, ich habe einen Blockchain-Wert drin, ich habe einen DAX-Wert drin, VIA-Zertifikat drin, ich habe ein Krypto drin, ich habe einen, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen, einen Rohstoffwert drin, ich habe einen Energieinfrastruktur Europa-Wert habe ich drin. Also, das ist nicht alles nur KI, was da drin steckt, auch wenn die allermeisten dieser Trends genau davon profitieren. Denn es braucht keine Diversifikation über alle Sektoren und Branchen in der aktiven Anlage, überhaupt nicht. Nur dieses ETF-Dilemma ergibt sich nur für denjenigen, der Buy and Hold hat. Ich möchte niemanden dazu aufrufen, jetzt ein Buy and Hold aufzugeben. Nur, das ist tatsächlich nichts, ja, keine Problematik, die für einen aktiven Anleger jetzt hier separat besprochen werden muss, weil er das weiß, dass Positionen, dass er Gewinne absichert, dass er Stops nachzieht und so weiter und so fort. Und was kann man als Fazit für den ETF-Anleger mitgeben? Die USA sind heute eine KI-Wette. Eine gute KI-Wette, aber man muss es wissen. Aus meiner Sicht, das werde ich aber gerne nochmal separat besprechen, ist die ETF-Anlage in einen einzigen ETF, den MSCI World, immer noch vielen anderen Anlageformen überlegen, ist auch mit dem entsprechenden Zeithorizont auf jeden Fall besser, als sein Geld auf dem Sparbuch zu lassen. Es geht allerdings mit sehr wenig Aufwand. Und auch das werde ich gerne im Report www.lars-erichsen.de nächste Woche mal besprechen. Mit wenig Aufwand geht es aber auch mit einem passiven ETF-Portfolio besser, als nur einen einzigen zu nehmen. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte den Kanal abonnieren. Und wenn es euch nicht gefallen hat, auch. Also bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.